Session number 24574, Walter Raid, Reel 1, all in German.
Gefangen sein bringt harte Pein. Diese einfache, alte deutsche Redensart will ich als Motto über den Bericht meiner Gefangenschaft in Russland stellen, die vom 2. Februar 1943 bis zum 22. Oktober 1949 dauerte. Ich, das heißt Walter Raid, damals im Februar 1943, 25 Jahre alt, Oberleutnant und Nachrichtenoffizier in der 16. Panzerdivision innerhalb des 11. Armeekorps, innerhalb der 6. Armee unter Generalfeldmarschall Paulus. Es soll ein Bericht werden, sine ira et studio, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Um den Rahmen zu verdeutlichen, möchte ich folgende Zahlen geben. Etwa Mitte Dezember 1942 befanden sich im Stalingrader Kessel 230.000 deutsche und verbündete Soldaten. Dazu 19.300 gefangene Russen. Nach der Einnahme Stalingrads durch die Rote Armee lebten noch 91.000 Mann, die in verschiedenen Marschsäulen in die Gefangenschaft marschierten. Von ihnen haben Jahre später etwa 6.000 die Heimat wieder erreicht. Die Einkesselung der 6. Armee begann am 19. November 1942 und war innerhalb weniger Tage vollständig. Nach wochenlangen harten Kämpfen bei ständiger Verkleinerung des Kessels wurde der größte Teil am 31. Januar 1943 liquidiert, wie es im russischen Sprachgebrauch heißt. Wobei auch der Oberbefehlshaber, Generalfeldmarschall Paulus, in Gefangenschaft geriet. Im Norden blieb noch der kleine Kessel des 11. Armeekorps, zudem auch etwa im Bereich des Traktorenwerkes unsere 16. Panzerdivision gehörte. Für die Nacht vom 1. zum 2. Februar wurde nochmals eine Verteidigungslinie festgelegt. Doch in den frühen Morgenstunden des 2. Februar waren die Russen in unserem Rücken durchgebrochen und standen nun vor unseren einfachen Bunkern, aus denen sie uns herausholten. Damit war an diesem Tage für uns und die Reste der anderen Divisionen des 11. Korps der Kampf zu Ende. Um 12.35 Uhr fing die dem Kessel benachbarte Heeresgruppe Don folgenden einsamen Funkspruch auf: Wolkenhöhe 5000 Meter, Sicht 12 Kilometer, klarer Himmel, vereinzelte kleine Wölkchen, Temperatur 31 Grad minus, über Stalingrad Nebel und roter Dunst. Wetterstelle meldet sich ab. Gruß an die Heimat. Am selben Tage meldete um 14.06 Uhr ein deutsches Aufklärungsflugzeug: In Stalingrad keine Kampftätigkeit mehr. Für uns begann die Gefangenschaft. In Eile, ständig laut schreiend und mit ihren Handwaffen drohend und gestikulierend, untersuchten uns die russischen Soldaten nach Waffen, nahmen uns die Uhren ab und trieben uns zu einem Sammelplatz. Und innerhalb der nächsten Stunden wurden lange Marschsäulen von Kriegsgefangenen gebildet, die sich dann von Posten auf beiden Seiten scharf bewacht und geleitet in Bewegung setzten. Mühsam gelangten wir aus Stalingrad heraus in die offene Steppe, etwa in Richtung Nordwesten, wie man mit Hilfe des Sonnenstandes feststellen konnte. Die oben angeführte Meldung der Wetterstelle kennzeichnet die wettermäßigen Bedingungen während unseres Marsches. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und dennoch konnten wir von Glück im Unglück reden. Ein Schneesturm statt des klaren, fast windstillen Wetters, wenn auch bei höheren Temperaturen, hätte unseren Untergang bedeutet, zumal weit und breit keinerlei Unterkunft in Sicht war. So marschierten wir durch den knirschenden Schnee der verschneiten Steppe am 2. Februar, verbrachten die Nacht zum 3. im Freien, quälten uns weiter im Verlauf des zweiten Tages und verbrachten die zweite Nacht im Freien. Für viele wurde es zu viel. Mehr als einmal sah ich, dass mancher, der ein Stück nach links oder rechts aus der Marschkolonne herausging, von den russischen Posten abgeschossen wurde und tödlich getroffen im Schnee liegen blieb. Mein Glück war, dass ich mit einigen Freunden zusammen war, wir uns gegenseitig untergehakt hatten und wir auf diese Weise Schwächephasen, die jeder mal hatte, überwanden. Der Weg führte durch die dünn besiedelte Steppe nordwestlich von Stalingrad, einige Male durch ein Dorf oder Kolchossiedlungen, und dort lebende Russen ließen es sich nicht nehmen, uns zu beschimpfen und uns wichtige und wertvolle Dinge abzunehmen. Ich erinnere mich, dass wir während des Marsches ein- oder zweimal Verpflegung bekamen. Ein Stück Salzfisch mit Brot, ein teeähnliches Getränk. Am dritten Tage unseres Marsches hielt die eisige Kälte an, wie sie durch die oben zitierte Wettermeldung verdeutlicht wird. Kein Wunder, dass wir alle mehr oder weniger starke Erfrierungen davontrugen. Viele überlebten sie nicht, vor allem nach den zwei furchtbaren Nächten. Wir übrigen hatten noch lange damit zu tun. Ein gewisser Lichtblick an diesem dritten Tage war, dass unsere Marschsäule ein vorläufiges Ziel erreichte. Die leerstehenden und halb verfallenen Gebäude und Stallungen eines Kolchos, die unser erstes Lager darstellten, wenn man es so nennen darf. In diesem Lager, dem Kolchos Proletari, hatten wir wenigstens ein Dach über dem Kopf und konnten uns auf Stroh dicht aneinander liegend einigermaßen aufwärmen. Trotzdem starben hier schon viele an allgemeiner Schwäche, Erfrierungen, Lungenentzündung. Man hatte angesichts der Strapazen der letzten Tage und Wochen kaum Reserven entgegenzusetzen. Wie sollten auch Abwehrkräfte angesichts der minimalen Ernährung gebildet werden? An dieser Stelle will ich erwähnen, dass von nun an eigentlich schon im Kessel angesichts der schlechten Versorgungslage beginnend der Hunger unser ständiger Begleiter war. Für mich fast 7 Jahre lang. Zumal ich persönlich in diesen 7 Jahren niemals einen Arbeitsplatz oder einen Posten gehabt habe, bei dem ich mich hätte satt essen können. Solche Möglichkeiten gab es im Laufe der Jahre für manche Gefangenen, die sich als Spezialisten, zum Beispiel als Handwerker verschiedener Art oder als in der Lagerleitung Tätige oder als politische Aktivisten im Nationalkomitee Freies Deutschland beziehungsweise dem sogenannten Bund Deutscher Offiziere eine besondere Stellung erworben hatten. Trotz regionaler Unterschiede und jahreszeitlich bedingter Wechsel gab es eine gewisse Normverpflegung für den Kriegsgefangenen. Morgens eine Suppe mit 200 Gramm Brot, mittags Brei, Hirse, Linsen zum Beispiel, mit 200 Gramm Brot, und abends entsprechendes noch einmal, dazu oder darin enthalten bestimmte Mengen Fett und Zucker sowie Tabak. Und zu letzterem ist zu sagen, für unsere Vorstellungen kurioserweise offiziell für Offiziere kaukasischen Feinschnitt, für Unteroffiziere und Mannschaften Machorka. Einschieben möchte ich folgende Bemerkung. Es ist heute im Jahre 1990 kaum verständlich, dass dem Tabak eine solche Bedeutung beigemessen wurde. Wir machten folgende Erfahrung. Wenn man an einer Arbeitsstelle dem Posten sagte, man wolle eine Pause machen, lehnte er oft genug ab. Sagte man aber, man wolle eine Rauchpause einlegen, war er meistens gnädig gestimmt. Allgemein ist zu der Verpflegungslage zu sagen, dass man berücksichtigen muss, dass die russische Zivilbevölkerung in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren ihrerseits auch unter erheblichen Versorgungsmängeln zu leiden hatte. Abgesehen von der mengenmäßig äußerst bescheidenen Verpflegung stellte sich die Frage nach Vitaminen, Obst und dergleichen erst gar nicht. Nach diesem Exkurs wieder zurück zum Lager Proletari. Wir versuchten, uns mehr schlecht als recht einzurichten, dachten uns aber, dass wir hier nicht lange bleiben würden. So brachen wir eines Tages gegen Ende Februar erneut auf und gelangten teils in Märschen, teils in LKW-Transporten in das Lager bei Frolov, nordwestlich von Stalingrad. Es bestand aus massiven Gebäuden, ich habe Fabrikhallen mit Betonfußboden in Erinnerung, auf dem ich lange mit vielen anderen, auch aus meiner früheren Umgebung in der Division, lag. In diesem Lager gingen Lagerbetrieb und Tagesablauf etwas geregelter zu als im ersten. Aber es setzte eine verhängnisvolle Entwicklung ein. Seit Beginn der Gefangenschaft, zum Teil schon früher, machten sich die Läuse, diese furchtbaren Plagegeister des Menschen, über uns her. Und man kann sagen, im Lager Frolov waren wir völlig verlaust. Hinzu kam, dass die Kleiderläuse gefährliche Krankheitsüberträger sein können und in unserem Lager bewirkten, dass Flecktyphus oder Fleckfieber wie eine Seuche ausbrach. Auch mich befiel diese Krankheit und ich lag wie die meisten anderen lange Zeit mit hohem Fieber und Schmerzen apathisch da. Die ärztliche Versorgung war äußerst gering, weil einfach keine Voraussetzungen gegeben waren. Deshalb lag die Sterberate sehr hoch und gute Freunde in meiner Umgebung waren plötzlich tot. Wie durch ein Wunder habe ich die Krankheit überstanden. Nach einiger Zeit kamen die Lebensgeister allmählich zurück und ich erinnere mich, dass ich mich, es muss Anfang April gewesen sein, mit anderen nach draußen schleppte. Und wir ließen uns im Windschatten an einer Hauswand sitzend von der schon wärmenden Sonne bestrahlen. Anfang Mai ging die Zeit im Lager Frolov für uns zu Ende. Der Winter war vorbei, die Straßen waren befahrbar, die Flüsse eisfrei. In einem langen Schiffstransport ging es Wolga aufwärts, wobei wir die meiste Zeit in dunklen Räumen unter Deck verbrachten. Südlich Kasan verließen wir die Wolga, um auf der Kama, einem Nebenfluss, weiter aufwärts zu fahren. Unser Ziel war Jelavuga. Am Rande dieser Stadt hatten die Russen zwei große Gefangenenlager eingerichtet, in massiven Steingebäuden. Das eine, das sogenannte B-Lager, in dem ich zunächst landete, war ein ehemaliges Kloster, das andere, das A-Lager, eine frühere Polizeikaserne. Auch aus anderen Zwischenlagern waren Transporte in diese Lager gekommen und uns wurde deutlich, dass in ihnen fast alle noch lebenden Stalingrader Offiziere zusammengezogen wurden, mit Ausnahme der Generäle. Die Verhältnisse in diesen beiden Lagern, Unterbringung, Organisation, erschienen geradezu paradiesisch im Vergleich zu dem, was ich in den beiden ersten erlebt hatte. Wobei allerdings die Maxime bleibt, es ist alles relativ. Vor allem empfand ich eines als Wohltat. Dank der Entlausungsstation des Lagers waren wir innerhalb kurzer Zeit frei von Läusen. Andere Plagegeister blieben allerdings weiterhin bis zum Schluss. Die Wanzen, die mir manche Nachtruhe geraubt haben. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ich viele Mitgefangene beneidet habe, deren Blut den Wanzen anscheinend nicht gefiel, denn sie konnten verkünden, ich habe mal wieder herrlich geschlafen. Auch denke ich beim Stichwort Plagegeister ungern an Flöhe und Mücken zurück, die uns in einigen Lagern oder zu bestimmten Jahreszeiten erheblich zu schaffen machten. Nun aber will ich weiter berichten aus dem B-Lager von Jelabuga. indem ich vom Frühsommer 1943 bis zum Frühjahr 1944 blieb. Bei all den Gefangenen, die sich ab Sommer 1943 in dem Lager befanden, kräftigte sich der Gesundheitszustand einigermaßen. Wir brauchten nicht zu arbeiten, außer die Dienste zu tun, die zur Aufrechterhaltung des Lagerbetriebes notwendig waren. Im Laufe der Zeit konnte man sich zu Arbeitskommandos außerhalb des Lagers melden, was ich nicht tat. Der Tagesablauf war durch eine im Wesentlichen gleichbleibende Eintönigkeit bestimmt, unterbrochen durch die kargen Mahlzeiten und die sich oft endlos lang hinziehenden Zählappelle. Der russische Lagerkommandant informierte uns in Abständen über den Fortgang der militärischen Ereignisse des Krieges, die mehr und mehr Erfolge der Russen bedeuteten und zu unseren Ungunsten ausfielen. Noch wusste man nicht, ob man alles glauben konnte, und dazu brodelte die Gerüchteküche unentwegt. Dann kam eine neue Komponente in das Lagerleben. Im Juli 1943 wurde in Krasnogorsk bei Moskau das sogenannte Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet. Durch deutsche Emigranten wie Pieck, Ulbricht, die Schriftsteller Erich Weinert und Johannes R. Becher und eine Gruppe Kriegsgefangener. Diesem Ereignis folgte im September die Gründung des Bundes Deutscher Offiziere, dessen Präsident der Stalingrader General von Seydlitz wurde. Die Gründungen wurden von den Russen wohlwollend begleitet. Das wichtigste Ziel des Bundes Deutscher Offiziere wurde in einem Aufruf formuliert, der von 95 Offizieren unterschrieben war. Es lautete, kurz zusammengefasst, die deutsche Wehrmachtsführung zu einer Aktion gegen Hitler zu bewegen, um den sinnlosen, von Deutschland verlorenen Krieg zu beenden. Bald erfuhren wir im Lager von diesen Ereignissen, denn es erschienen auch bei uns Abgesandte des Bundesdeutschen Offiziere, die seine Ziele propagierten und für den Eintritt warben. Lange Diskussionen über das Für und Wider wurden geführt. Viele traten in den Bund ein, aus verschiedenen Motiven, auch aus dem, dass sie glaubten, wer nicht eintrete, werde von den Russen weiterhin als Faschist angesehen und als solcher nie in die Heimat entlassen. Äußerlich konnte man von nun an gleich erkennen, ob jemand Mitglied war oder nicht. Die Mitglieder trennten den Hoheitsadler von ihren Uniformen ab, die sogenannten Faschisten nicht. Das bedeutete eine folgenschwere Spaltung im Lager. Ich persönlich bin dem Bund Deutscher Offiziere nicht beigetreten. Im November 1945 lösten sich Nationalkomitee Freies Deutschland und Bund Deutscher Offiziere auf. Für die Sowjets waren sie nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands uninteressant geworden. Etwa von der Zeit an durften wir an den Uniformen keinerlei Rangabzeichen, Hoheitsadler, Kriegsauszeichnungen, sofern sie jemand noch besaß, mehr tragen. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass der Präsident des Bundes Deutscher Offiziere, General von Seydlitz, später von den Sowjets wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt, dann zu 25 Jahren Haft begnadigt wurde. 1955 entließ man ihn in die Bundesrepublik. Unser Armeeführer der 6. Armee, die in Stalingrad unterging, Generalfeldmarschall Paulus, musste bis 1954 in russischer Gefangenschaft bleiben. Nach diesem Exkurs zurück zum Lagerleben im B-Lager Jelabuga. Im Laufe der Zeit wurde eine Lagerbibliothek aufgebaut, aus der man Bücher entleihen konnte. Allerdings in erster Linie Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus, also der Autoren Marx, Engels, Lenin, Stalin, und dazu kamen auch Romane sowjetischer, deutscher und französischer Kommunisten. Eine weitere Möglichkeit der geistigen Betätigung waren kleine Arbeitsgemeinschaften, die wir inoffiziell bildeten. In ihnen berichteten Mitgefangene über ihre Fachgebiete, in denen sie früher gearbeitet hatten. Kurse zum Erlernen der russischen Sprache, die sicherlich Anklang gefunden hätten, waren verboten. Dahinter steckte die Furcht der Russen, man könne sich bei einem Fluchtversuch der erworbenen Sprachkenntnisse bedienen. Allgemein waren die Interessen der Gefangenen natürlich sehr verschieden. Der Hunger, unser ständiger Begleiter rund um die Uhr, ließ manche intensiv von guten Speisen träumen und stundenlang von Koch- und Backrezepten reden. Andere stellten sich aus einfachsten Mitteln, aus Holzplättchen oder Pappe, die man irgendwo aufgetrieben hatte, Spielkarten her für Mühle, Dame, Bridge und Patience. Ich sehe diese Spielgruppe noch vor mir, auch Einzelne, die sich von der Umwelt unbeeindruckt endlos lange Patiencen legten. Daneben spielten Gespräche im Freundeskreis über die persönliche Vergangenheit, die Angehörigen in der Heimat, den militärischen Einsatz bis zur Gefangennahme eine wichtige Rolle. So ging es in den Herbst und den kalten Winter von 1943 auf 1944 weiter. Natürlich war bei der Kälte, außer bei den Zählappellen, kaum jemand außerhalb der Lagergebäude anzutreffen. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, bei jedem Wetter, so warm angezogen wie möglich, mindestens zweimal am Tag je eine halbe Stunde stramm durch das Lagergelände zu marschieren, möglichst in einem Rundgang an Zaun und Mauer entlang, wobei mich nicht störte, dass ich zuweilen von Posten auf den Wachtürmen angerufen und verwarnt wurde. Außer mir gab es selbstverständlich noch weitere Mitgefangene mit dem Bedürfnis, sich an der frischen Luft zu bewegen. Wir versprachen uns davon auch eine gewisse Abhärtung und Stärkung der persönlichen Widerstandskraft. Nachdem ich Erfrierungen, Flecktyphus, dann auch noch eine Lungenentzündung überstanden hatte, fühlte ich mich in dieser Zeit gesundheitlich relativ gut. Bei der Weihnacht 1943, der ersten in der Gefangenschaft, wünschte man sich gegenseitig die nächste in der Heimat. Man brauchte kein besonderer Pessimist zu sein, um zu ahnen, dass man diesen Wunsch noch häufig wiederholen müsse. Eine Art Weihnachtsfeier 1943 wurde uns sogenannten Faschisten durch die politische Rede eines mitgefangenen Majors vergällt. Was den Arbeitseinsatz der Gefangenen anbelangt, so änderte sich die Situation. Während, wie schon erwähnt, freiwillige Arbeitskommandos bereits bestanden, wurden nun, es muss Ende 1943 oder Anfang 1944 gewesen sein, alle gefangenen Offiziere bis zum Rang des Hauptmanns einschließlich zur Arbeit herangezogen. Stabsoffiziere konnten sich freiwillig in die Arbeitsbrigaden eingliedern. Der Arbeitseinsatz, es gab schwerere und leichtere Arbeiten, richtete sich nach unserer körperlichen Verfassung. Bei Untersuchungen wurden wir in Arbeitsstufen 1 bis 3 eingeteilt und dazu kamen die sogenannten Dystrophiker, die ganz Schwachen, die nicht zu Kommandos eingeteilt wurden, allenfalls den Barackendienst und leichtere Lagerarbeiten verrichten mussten. Anfangs war ich noch Arbeitsstufe 3 und wog zeitweise 50 Kilogramm. Doch im Frühjahr 1944 hielt man mich für voll arbeitsfähig und schickte mich mit zahlreichen anderen in eines der verschiedenen Außenlager, die inzwischen eingerichtet worden waren, nämlich in das Waldlager, das etwa 15 Kilometer vom Hauptlager entfernt mitten in einem großen Kiefernwaldgebiet lag. Dort waren wir untergebracht in großen Erdbunkern, die nicht über Licht und Wasser verfügten und in denen wir in zweistöckigen Pritschen auf engem Raum schliefen. Licht spendeten Kienspäne, Wasser wurde herangefahren. Während des Sommers transportierten wir das in den Wäldern geschlagene Holz, das in 2 Meter oder 6,50 Meter lange Stämme geschnitten war. Transportmittel waren einachsige Wagen mit 2 großen Rädern. Wenn die erforderliche Norm geladen und gut verteut oder gerötelt war, wie der Fachausdruck hieß, konnte es losgehen. Das heißt, ein Mann lenkte das Fahrzeug an der Deichsel, 6 Mann zogen, auf jeder Seite der Deichsel 3, die sich die Schlingen umgelegt hatten, die an 2 Seilen beiderseits der Deichsel befestigt waren. Wichtig war natürlich, dass alle 6 gleichmäßig zogen und auf die Kommandos des Deichselführers hörten. So waren jeden Tag 6-mal in der Woche Kolonnen mit etlichen Wagen unterwegs. Das Holz wurde an verschiedene Orte transportiert. Zum Beispiel an die Kama, wo es zu Flößen zusammengebaut wurde. Und von diesem Lager aus erhielt auch das Hauptlager das nötige Holz. Es konnte einem leid tun zu sehen, dass das wertvolle Holz dort verheizt wurde, aber in einen anderen Brennstoff gab es nicht. Die Tagestour zum Hauptlager war besonders anstrengend, aber die Waldfahrten hatten es auch in sich. Meine Arbeit war nur die des Zugpferdes in der Schlinge. Zu angenehmeren Arbeiten in Werkstatt, Küche oder zum Brigadier habe ich es nicht gebracht. In diesem Lager nicht, aber auch in keinem der folgenden bis zu meiner Entlassung. Im Herbst beschwerte sich eine kleinere Gruppe, zu der ich auch gehörte, aus irgendeinem Anlass, den ich vergessen habe, über die Norm im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen. Wir verlangten, dass unsere Beschwerde an das Hauptlager weitergeleitet wurde. Das geschah, und eines Tages hieß es, dass der russische Lagerleiter des Hauptlagers, ein Gardeoberstleutnant, kommen werde, um mit uns Aufsässigen zu reden.